Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe für heute ein Motto an der Wand geschrieben von Gottlob Frege, also ein moderner Philosoph. Ein Philosoph, von dem wir, nachdem wir dann die Veritate gelesen haben, uns eine kleinere Schrift anschauen, nämlich der Gedanke, wo ich dieses Zitat rausgenommen habe. Ein Zitat, das Sie vielleicht interessiert, weil dort etwas gesagt wird, was wir auch bei Anselm gesehen haben. Und könnte man vielleicht bei Anselm noch denken, wenn er hervorhebt, dass es so zeitlose, objektive Wahrheiten gibt, dass das typisch für ein mittelalterlicher oder für ein klassischer Denker ist, so sehen Sie, dass es auch in der Neuzeit Autoren gibt, die das versuchen herauszustellen. Nun, der Frege ist ein Autor, der einen großen Einfluss auf die Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts ausgeübt hat. Denken Sie an solche Philosophen wie Wittgenstein, Carnap und auch Russell. Er gehört also zu den Klassikern. Und gegen der Gewohnheit, also ein bisschen die Zeitlinie zu folgen, auch wenn man dann im Mittelalter anfängt, habe ich mich doch entschlossen, ein bisschen quer durch die Zeiten zu gehen, damit Sie nicht den Eindruck kriegen, jetzt bleibt er wieder im Mittelalter hängen. Deshalb springen wir, nachdem wir Anselm gelesen haben, immediat zur Neuzeit und nachher kehren wir dann wieder zurück. Ich muss Ihnen aber schon ein bisschen warnen, dass wenn Sie so die neuzeitlichen Texte lesen, die viel weniger kondensiert sind als diese mittelalterlichen. Das hat dann einen Hauch von Langweiligkeit. Und auch dieser Text von Frege, der ist ein Text von ungefähr 15 bis 20 Seiten. Ich denke, dass wir den in einer Veranstaltung durchdrehen können. Wogegen das bei Anselm leider nicht der Fall ist. Ich muss sagen, ich kannte den Text von Anselm natürlich, bevor ich jetzt mit der Vorlesung anfing. Aber mir fällt eigentlich jetzt auf, dass es ein ganz reicher Text ist, der eigentlich vieles, was in der Geschichte der Philosophie über Wahrheit gesagt wird, aufgreift. Also eigentlich ist das pädagogisch ein sehr guter Ausgangspunkt. Also studieren Sie diesen Text also sorgfältig. Ein zweiter Punkt habe ich an der Wand geschrieben. Was sagt der Text? Ich möchte noch, bevor wir uns dann im Reich der Gedanken wieder rumtun, möchte ich nochmal auf eine Besonderheit hinweisen, wenn wir uns mit Denker aus der Vergangenheit beschäftigen, wie Anselm. Das geschieht natürlich über Texte. Und nun meine ich mit Text nicht in irgendeiner Weise ein Gedankengewebe, sondern ganz materiell ein Stück Papier oder Pergament mit Zeichen drauf. Das ist das Medium, über den wir mit einem Autor in Diskussion treten. Und es sind diese Texte, die uns helfen, quasi zu verstehen, was der Autor sagt. Deshalb ist es wichtig, sich immer Gedanken darüber zu machen, was besagt jetzt der Text. Und in der allerersten oder in der zweiten Vorlesung, ich weiß es nicht mehr, habe ich Ihnen ja darauf hingewiesen, dass im Mittelalter, aber das gilt natürlich sicherlich auch für antike Texte, dass sie ziemlich flüssig sind wegen dieser Praxis des Kopierens, dass sie wohl nie zwei exakt identischen Texten finden. Und welchen Text Sie jetzt also lesen, wenn Sie versuchen, Anselm zu verstehen, hängt also vom Editor ab. Das heißt, von Entscheidungen, die von einer modernen Person getroffen worden sind, wo er oder sie meint, dass, wenn sie Anselm lesen, sie dieser oder jener Text lesen sollte. Und um das Problem mal deutlich zu machen, bitte. Noch lauter. Und um das Problem Ihnen mal zu schildern, stelle ich jetzt nebeneinander, ich schmeiße das nachher an der Wand, die kritische Edition, das heißt den Text, den wir lesen, und den spätmittelalterlichen Vulgattext, das heißt der Text, wie er eigentlich im späten Mittelalter gelesen wurde. Und das heißt, wenn Leute also aus dem 15. oder 16. Jahrhundert Anselm lasen oder sich mit Anselm auseinandersetzen, dann hatten die also einen anderen Text als den Text, den wir haben. Also wenn Sie jetzt versuchen herauszufinden, wie Anselm verstanden wurde, dann ist es also nicht korrekt, um die kritische Edition zu nehmen, es ist nicht ohne weiteres korrekt, um die kritische Edition zu nehmen und dann mit diesem Text in die Geschichte zu steigen. Weil den Text, den Sie jetzt haben, also diesen lateinischen Text, der sieht zwar ganz lateinisch aus und da steht auch Anselm drauf, aber diesen Text hat es nie in der Geschichte gegeben. Sogar Anselm hatte diesen Text nicht. Der Text ist rekonstruiert. Also wenn Sie jetzt Geschichte der Philosophie machen, ist es natürlich wichtig zu wissen, ob die Texte, die Sie lesen, auch so in der Geschichte verwendet wurden. Ich meine, jetzt zu sagen, dass, ein Descartes oder Hegel gesetzt, die setzen sich mit Anselm auseinander, ihm nicht verstanden haben, das können Sie also nicht tun auf der Grundlage einer modernen kritischen Edition. Da müssen Sie also schauen, welchen Texten in dieser oder jener Zeit zur Verfügung waren. Und ich habe jetzt einfach ganz zufälligerweise, weil es geht ja hier nicht um Textkritik, habe ich also den Text, den wir haben, neben einen Druck aus dem späten Mittelalter gestellt. Und wir befinden uns jetzt am Ende des ersten Kapitels, wo der Schüler Anselm fragt, lass wir da mal auf der Suche gehen nach einer Definition. Und Anselm sagt, also ich kann mich nicht erinnern, eine Diskussion gegeben zu haben, aber okay, lass wir da mal auf der Suche gehen. Und wenn Sie jetzt, das sind nur einige Zeilen, wenn Sie diese Zeilen mal miteinander vergleichen, dann sehen Sie zum Beispiel, eins, ganz wichtig, dass in diesem mittelalterlichen Text, also aus dem 15. Jahrhundert, der Text nicht in Kapitel eingeteilt ist. Zweitens, Sie stellen auch einige stilistische Unterschiede fest. Also der Schüler will diese Definition nicht erlernen, diskere, sondern hören, audieren. Und weiter sehen Sie, dass, wo dann der Magister sagt, dass er sich das nicht erinnert, eine Definition gegeben zu haben, der Nachsatz nicht konträr folgt, sondern ohne ein Aber. Und drittens können Sie sehen, dass der Schüler sagt, okay, ich will dann helfen, dass er nicht das Verb juvabo, sondern, dass er nicht adjuvabo, sondern juvabo verwendet. Das sind natürlich ganz kleine Dinge. Ich bin davon überzeugt, wenn Sie jetzt weitersuchen, dann werden Sie vielleicht größere Unterschiede finden. Aber immer deutlich zu machen, dass sogar auf drei oder vier Zeilen der Text ein bisschen anders ist. Und der größte Unterschied hier ist mit diesem Lernen oder Hören. Das Hören aus diesem Druck kommt natürlich, weil etwas weiter auch über Hören gesprochen wird. Und ich sehe jetzt, dass das also auf der Wand nicht so gut sichtbar ist, aber dieses Dia wird ja auch in Klicks gestellt, da können Sie sich das nochmal anschauen. Und das heißt eigentlich, wenn man so Geschichte der Philosophie tut, man bei der Konstitution von solchen Klassikern eigentlich nicht versuchen muss, ein Original zu rekonstruieren, das der Autor womöglich, oder wie der Autor womöglich gedacht hat, eins, das geht natürlich nicht, und zweitens, so etwas hat im Laufe der Zeit wohl keiner gelesen. Dann ist es viel besser zu schauen, wo hat der Text gewirkt, und sie versuchen dann, die Texte zu rekonstruieren, wie sie in den verschiedenen Epochen der Philosophiegeschichte gewirkt haben. Okay, das nur so als Auftakt. Wir waren das letzte Mal stecken geblieben, also in Kapitel 4. Und das Kapitel 4 ging ja um die Frage, wie es mit Wahrheit im Wille stand. Und Ausgangspunkt der Diskussion war da ein Schriftzitat, wo dann gesagt wurde, dass der Teufel nicht in der Wahrheit stehen geblieben war. Und wir hatten ja das letzte Mal gesehen, dass das für Anselm eine ganz wichtige Stelle ist, weil dort ja die Wahrheit, Christus, etwas über die Wahrheit sagt. Nun, wenn wir uns jetzt, ich gebe Ihnen jetzt mal kurz die Struktur dieses kleinen Kapitels. Und da können Sie sehen, dass dieses Kapitel sehr genau widerspiegelt die Art und Weise, wie Anselm vorgehen will. Weil dieser Satz, wie er dort steht in der Schrift, für Anselm also ein wichtiger Ausgangspunkt, der Satz, wie er dort in der Schrift steht, wird natürlich erstmals geglaubt. Damit ist aber noch nichts geleistet nach Anselm. Was man eigentlich tun muss, ist einen nächsten Schritt setzen, versuchen, diesen Glaubenssatz zu verstehen. Das heißt, dass man die innere Logik sieht. Und wenn das geschafft worden ist, hat man getan, was Anselm versucht zu tun. Das heißt, Glauben und Wissen zusammenzubringen. Und in diesem Text wird diese Struktur ganz klar angegeben. Übrigens auch in den anderen Kapiteln, aber in diesem Kapitel ist das deutlich. Ich zeige Ihnen das mal. Sie sehen, der Text fängt an mit die Behauptung. Die Wahrheit sagt, das ist also dieser Verweis auf die Schrift, und dann, das ist also, was da oben steht, achten Sie nur auf die Stellen, die ich da angegeben habe, und dann sagt der Schüler, so glaube ich es, also die Wahrheit sagt etwas über die Wahrheit, und dann sagt der Schüler, so glaube ich es, und in dem nächsten Schritt sagt Anselm dann, sag also, was du dort als Wahrheit erkennst. Und das Lateinische ist intelligas. Also, ich fange nochmal an. Erstens, die Wahrheit sagt, die Wahrheit selbst sagt. Und dann kriegst du den Schüler, der sagt, Credo, so glaube ich es. Und dann kriegst du die Frage von dem Magister, der sagt, sage also, was du dort als Wahrheit erkennst. Wie du also das, was du glaubst, verstehst. Und das Wort ist dann intelligas. Und dann wird also dieses rationale Leuchten des Glaubens durchgeführt. Und das endet dann mit dem Schlusssatz, bene intelligas, du siehst, oder intelligis, du siehst es gut ein. Sehen Sie? Hier haben Sie also im Kurzen wieder die Struktur des anselmianischen Vorgehens. Warte, jetzt muss ich mal. Okay, wie wird jetzt der Übergang vom Glauben, also Credo, nach Intelligere gemacht? Also was ist das Schlüsselwort? Das erlaubt, um das, was man glaubt, jetzt auch zu verstehen. Hat einer eine Idee? Das Schlüsselwort, das in diesem Text so herausgearbeitet wird, um quasi den Knopf von Glauben auf Wissen zu setzen? Wie geht dieser Übergang? Schlüsselwort ist wieder die Rechtheit, Rectitudo. Also wenn du diesen Vorgang durch die Brille der Rectitudo siehst, dann verstehst du, ja, das muss notwendig so sein. Das heißt, der Teufel ist nicht in der Wahrheit geblieben, weil er nicht tat, was er eigentlich tun musste. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie das eigentlich mit dem Teufel war. Was war das Problem mit dem Teufel? Weiß einer das? Jetzt wissen Sie das. Also der Teufel, der wollte sein wie Gott. Und darf er das sein? Also eigentlich erkennt der Gott nicht das der Allerhöchste an. Und weil er das nicht tut, deshalb sündigt er, deshalb tut er nicht, was er eigentlich tun muss, nämlich anerkennen, dass er auch eine Kreatur ist. Also eigentlich hätte der Teufel, wenn er richtig über seine eigene Sachlage nachgedacht hat, hätte er wissen müssen, dass er nicht sein konnte wie Gott. Das ist auch wie Gesetz, Sie sehen da irgendwie ein schönes Pferd in der Wiese stehen. Und dann, da können Sie vielleicht denken, tja, wäre ich wie diesem Pferd. Aber wenn Sie über Ihre eigene Sachlage nachgedacht hätten, dann wissen Sie, dass das für Sie ein Ziel ist, das Sie besser nicht nachstreben sollen. Also er sündigt, weil er sich an der Stelle von Gott stellen will. Und jetzt, weil er tut, was er eigentlich nicht tun solle, deshalb fällt er von der Wahrheit ab. Vielleicht ist es gut, dass ich an dieser Stelle, die ein bisschen verwirrend ist, wenn man den Hintergrund nicht kennt, dass ich an dieser Stelle etwas mehr über den Wille sage. Weil wir haben ja gesehen, und auch wenn Sie weiterleben, das Anselm immer hervorhebt, dass eigentlich die Dinge immer tun, natürlicherweise, was sie tun sollen. Es gibt eigentlich nur eine Stelle im ganzen Universum, wo Unwahrheit eintreten kann, und das ist der menschliche Wille. Und das ist nicht notwendig, dass in der menschliche Wille Unwahrheit eintritt, weil wenn der Wille tut, was er tun muss, dann befindet er sich wieder in der Wahrheit, dann tut er also, wie gesagt, was er tun muss. Jetzt ist es wichtig, dass wir herausarbeiten, was nach der mittelalterlichen Vorstellung eigentlich der Wille für etwas ist. Weil die Konzeption von freiem Wille, wie wir er haben, das werden Sie wohl schwerlich in antike Texte finden, das ist eigentlich etwas, das im Laufe der christlichen Tradition herausgearbeitet worden ist. Nun, man geht davon aus, dass der Wille das Strebenvermögen der Seele ist. Das findet man auch bei Aristoteles und Plato. Und da ist also der Unterschied noch nicht. Und im Paradies, also im Urzustand des Menschen, war dieser Wille immer auf das Gute gerichtet. Das heißt, der Mensch strebte immer zum Guten hin. Wie ein Stein auch immer nach unten fällt. Der wird selbst nie nach oben fallen. Also eigentlich strebt der Mensch immer auf das Gute. Er tut immer, was er tun muss. Und dann kam der Teufel. Es gebe nur wieder, was man so am Anfang des Buches Genesis finden kann. Dann kam der Teufel mit einer gewissen Frage. Das ist die erste Frage, die in der Schrift gestellt wird. Und diese Frage ist, willst du nicht auch werden wie Gott? Willst du nicht auch das Gute und Böse erkennen? Und damit war die Begierde zum Erkennen erweckt. Das heißt, vielleicht muss man es etwas allgemeiner formulieren, damit war die Begierde entstanden, alles in Frage zu stellen und selbst zu beurteilen. Also, weil vorhin quasi der Mensch auf natürliche Weise das Gut tat, und wenn man ihn dann fragte, weshalb tust du das? Dann wurde gesagt, ja, weil ich das so tun muss, das ist ja das Gebot Gottes. Und jetzt wurde gesagt, ja, aber willst du das? Oder willst du selbst entscheiden? Und der Mensch beschloss dann, selbst darüber zu entscheiden. Das heißt, dass er eigentlich nicht mehr wie von selbst auf das Gute richtet, dass er also eine Instanz brauchte, die ihm helfen würde, da eine Entscheidung zu treffen. Und dieses Vermögen ist der Intellekt, also das Erkenntnisvermögen. Und das Erkenntnisvermögen wird dann eingesetzt, um den Weg zurückzufinden. Aber beachten Sie, der Teufel hatte ja am Menschen eine Frage gestellt. Und das ist natürlich, was der Intellekt auch tut. Der Intellekt problematisiert eine gewisse Sache. Und jetzt ist die Aufgabe des Menschen geworden, der Intellekt so zu verwenden, dass das, was er früher natürlicherweise gut tat, wie von selbst, dass er das jetzt also nach Überlegung tut. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie als Kind die deutsche Sprache gelernt haben, dann sprechen Sie wie von selbst Deutsch. Gesetze, ich habe das so mal erlebt, damit meine eigene Sprache Niederländisch. Ich spreche ja aber als Kind Niederländisch sprechen gelernt. Und dann war ich mal im Ausland und dann sah ich mir eine niederländische Grammatik an. Einfach mal zu schauen, wie das jetzt aussieht. Und dann dachte ich, oh ja, wenn ich das so lernen muss, dann wird die Sache auf einmal ziemlich schwierig. Das heißt, dann werde ich auf einmal denken, muss ich das jetzt so sagen oder muss ich das so sagen? Und diesen Zustand müssen Sie sich auch hier vorstellen, dass vorhin der Mensch ohne weiteres tat, was er tun musste, Aber dass durch dieses sich einlassen mit dem Teufel, der ihm sagte, ja, willst du werden wie Gott, das heißt, wo die Sache problematisiert wurde, er auf einmal eine Instanz braucht, die ihm hilft, nachdem beide Möglichkeiten offen geworden sind, willst du das oder willst du das, der ihm hilft, da eine Entscheidung zu treffen. Nun, der Mensch hat also wach geworden durch den Teufel, die Möglichkeit, entweder zu tun, was er tun muss, das heißt, den Weg zurückzufinden, oder nicht zu tun, was er tun muss. Und das ist die menschliche Freiheit. Also in der christlichen Perspektive ist die Freiheit eigentlich da, wo der Mensch sich von diesem Fehltritt, dass er sich mit dem Teufel eingelassen hat, wieder zurück auf dem rechten Pfad befindet. Und was ist jetzt das Mittel, das dem Menschen hilft, wieder auf diesem Pfad zurückzukommen? Wissen Sie das? Hat einer eine Ahnung? Nein, weil die Schrift ist ja, die hilft ihm zwar, aber wenn du einmal, muss ich sagen, kontaminiert bist durch diese Fragestellung, indem du weißt, dass du alles befragen kannst, ist natürlich das, was du aus der Schrift lernst, fragwürdig geworden. Du kannst sagen, ja, muss ich das annehmen? Und was ist jetzt eigentlich das Mittel, um wieder zurückzukommen? Haben Sie eine Idee? Ja? Ja, Gewissen. Aber worauf stützt sich das Gewissen, ist natürlich wieder die Frage. Bitte? Also ja, und das heißt konkret? Ausschalten? Nein, dann ist es genau das Gegenteil. Bitte? Durch die Wissenschaft. Ja, weil das ist, was Anselm auch tut. Er versucht quasi das, was du glaubst und was du noch in Frage stellen könntest, so umzuformulieren, mit Hilfe der Wissenschaft, dass du siehst, dass es nicht mehr verneint werden kann. Also könntest du vorhin noch bezweifeln, ja, steht jetzt, ist jetzt der Teufel aus der Wahrheit gefallen oder nicht? Da könntest du sagen, ja, das glaube ich. Ja, ist es so? Ja, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt mit der Vernunft anfange, kann ich das bezweifeln. Und Anselm möchte jetzt also mit Hilfe der Vernunft, also mit Hilfe der Wissenschaft deutlich machen, dass wenn du das umformulierst, auf eine bestimmte Art und Weise, die der Vernunft zugänglich ist, aber so, dass diese Umformulierung die Gesetze der Vernunft folgt, dann zwingt die Vernunft sich selbst so, um das nicht mehr zu verneinen. Weil Sie sehen jetzt, an den kruzialen Stellen sagt Anselm immer, oder der Schüler, ich kann es nicht anders denken als. Also das ist auch historisch so, dass die Wissenschaften also im Schoße der Kirche entstanden sind, als ein Mittel, um den Weg für den Menschen auf das letztendliche Ziel wieder zurückzulenken. Und die Anselm macht das also sehr extrem, indem er sagt, okay, die Vernunft muss dann darauf abzielen, dass es nicht mehr anders gedacht werden kann. Dann hast du irgendwie, wo du noch durch den Glauben erschüttert werden könntest. Weil, okay, es steht dann in der Schrift, aber du kannst das noch immer sagen, nein, also wieso? Der Vernunft hilft dir, das so umzuformulieren, dass es nicht mehr anders gesagt werden kann. Kurz und gut, der Wille ist also genau die Stelle, wo der Mensch sagt, was der Fall ist oder nicht. Und was ich jetzt sage, dass der Fall ist, ich bin ein Geschöpf. Und der Teufel sagte eigentlich, ich bin ein Geschöpf und ich bin nicht ein Geschöpf. Weil er sagte, ich bin ein Geschöpf, aber ich will sein wie Gott. Das ist ein Widerspruch. Weil, das werden wir auch später sehen in dieser Schrift von Anselm, er geht davon aus, dass Gott die Ursache von alles ist. Fußnote, das ist übrigens nicht typisch für das Mittelalter. Lesen Sie Descartes' Discours de la Méthode, da wird genau dasselbe gesagt. Aber das aus der Wahrheit fallen hier können Sie also ganz wörtlich nehmen. Der Teufel hat nicht gesehen, der sagt also nicht, was er eigentlich ist. Also deshalb kannst du mit der Vernunft einsehen, dass der Teufel aus der Wahrheit gefallen ist. Weil was ist der Teufel? Ist ein Geschöpf. Der Teufel sagt, ich will werden wie Gott. Nun, wenn er das sagt, dann steht er nicht in der Wahrheit. Weil dann sagt er, ich bin Teufel und ich bin nicht Teufel. Oder ich bin Gott und ich bin nicht Gott. Ich mache jetzt zwei Bemerkungen. Ein Ja. Die natürlich, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dieser Rationalismus von Anselm ist kein absoluter Rationalismus. Er geht davon aus, wir haben die Schrift. Das ist quasi wie die Empirie. Das ist uns gegeben worden, das ist das Buch mit den Antworten. Und jetzt lesen wir in diesem Buch, dass das gemacht worden ist, wie auch die Schöpfung von jemandem, der vernünftig ist. Am Anfang war das Wort. Also können wir davon ausgehen, dass, wenn wir das festklopfen wollen für uns, die vernünftig sind, wir die Vernunft anwenden können. Verstehen Sie? Das ist, weshalb Gott als Wahrheit vorausgesetzt wird. Zweitens, wir haben ja gesehen, dass Anselm in irgendeiner Weise noch einen Schritt weiter zu gehen versucht. Er würde eigentlich sagen, okay, wenn wir die Schrift jetzt mal weglassen und uns nur auf die Vernunft stützen, müsse dasselbe doch auch funktionieren. Weil die Vernunft müsse dasselbe auch funktionieren. Und wenn Sie jetzt den Anfang von der Veritate lesen, dann merken Sie, dass er also aus Vernunftüberlegung, ich habe die damals in der Vorlesung ein bisschen versucht auszubreiten, angibt, dass die Wahrheit unbegrenzt und immer da ist. Und dass die, quasi auch wenn du sie versuchst zu verneinen, dennoch vorausgesetzt ist. Und so kriegst du aus diesen Überlegungen raus, dass, wo du dich auch befindest, bei jeder Behauptung, die du machen musst, du zumindest die Wahrheit voraussetzen musst. Welche das jetzt ist und wie die aussieht, das ist damit noch nicht gesagt. Aber dass sie gesetzt werden muss, angenommen werden muss, um überhaupt sinnvoll eine Aussage machen zu können, das ist schon am Anfang von der Veritate deutlich gemacht. Also nicht nur aus der Schrift, wo gesagt wird, ich bin der Weg der Wahrheit und das Leben, oder am Anfang war das Wort, Sermo, Logos, sondern auch wenn die Vernunft über sich selbst reflektiert, merkt sie, dass sie quasi ohne die Wahrheit nicht schaffen kann. Sehen Sie, insofern ist die absolute Wahrheit auch vorausgesetzt. Und dass die zwei sich decken, ja, das ist, also diese Erfahrung sozusagen, ist die Erfahrung, ja, ich mag das nicht, das so hervorzuheben, weil er hört sich das so apologetisch an. Aber rein historisch ist es Tatsache, dass die Wissenschaften und die Leistungen, also die Leistungen der Wissenschaft und die Leistungen der Philosophie, jahrhundertelang mit der Theologie einhergegangen sind. Weil man gemerkt hat, dass dieser Anspruch von der Philosophie auch eingelöst wird. Bitte? Ja, bitte.
In der christlichen Tradition ist aber doch die Vernunft allein nicht ausreichend.
Ja. Ja, ist so, ja.
Das heißt, die nach der europäischen Tradition ist ja die Erbsünde noch vorhanden. Ja. Das heißt, wir werden doch die Taufe, dann wäre da nach christlicher Tradition die Möglichkeit gegeben, dass wir den Taufe sich befreien von dem Tradition.
Ja, also die Sache ist natürlich ein bisschen komplizierter, weil man hat eigentlich, um es ganz grob zu sagen, zwei verschiedene Traditionen. Man hat einerseits diese Pro-Ratio-Tradition, die ich gerade geschrieben habe. Man hat auch, sehen Sie den Korintherbrief, diese antirationale Tradition, wo gesagt wird, ja, der Mensch legt sich ja immer zurecht. Den sollst du also vor allem nicht trauen. Und diese beiden Traditionen sind immer miteinander in Konflikt gewesen. Man könnte, wenn man das ganz grob haben will, eigentlich sagen, dass in der Periode von, tja, ich sag mal jetzt wirklich ganz grob, von 800 bis ja, 1500 diese Pro-Ratio-Tradition und dass nachher, vor allem auch im Zuge der Reformation, eigentlich diese antirationale Tradition kam. Sie sehen auch, dass nachher so die Philosophie und die Theologie immer weniger rational wird. Also die heutige Theologie, die hat nichts mehr von rationaler Struktur, wie die Mittelalterliche hat. Lesen Sie mal Thomas von Aquin, es sieht total anders aus. Da spielen Emotionen keine Rolle. Das ist alles dröges, rationales Argument. Okay, aber wir sprechen über Anselm, deshalb mache ich diese Fußnote jetzt wieder zu. Entschuldige. Okay, jetzt sehen Sie also, weshalb der Schüler sagen kann, ich verstehe, ich sehe jetzt ein, was da geglaubt wird, dass nämlich der Teufel nicht in der Wahrheit stehen geblieben war. Gehen wir jetzt zum Kapitel 5 über. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass 4 und 5 in irgendeiner Weise zusammenhängen. Dass 4 ein besonderer Fall war von 5. Und dass 4 dieser besondere Fall von 5 war, weil es ja eine Aussprache von der Wahrheit war. Und jetzt versucht er in 5 die Sache allgemeiner zu formulieren. Aber er will dort nicht von den Vorgaben der Wahrheit weggehen und bleibt deshalb auch wieder bei Aussagen aus der Schrift. Aber er versucht dann auf ein höheres Niveau zu kommen. Das heißt, er will dann nicht mehr über den Teufel sprechen, sondern über Agere oder über Actio ganz im Allgemeinen. Zweitens, er will jetzt nicht nur über Schrift und Ratio, sondern auch das allgemeine Sprechen mit einbringen. Und so sehen Sie, Sie finden hier dieselbe Schlüsselbegriffe wie im vierten Buch, Kapitel. Und dann auch ergänzt mit den Hinweisen auf das allgemeine Sprechen. Ich habe diese Begriffe mal rausgeholt. Ich gebe sie erstmal so. Also, wenn Sie dieses 5. Kapitel sehen, dann fallen die folgenden Kernworte auf in Bezug auf die Vernunft. In Bezug auf das Glauben. Erst das Credere. Das wird ja ganz in dem ersten Zeile gesagt, das Glauben. Das ist wieder Ausgangspunkt. Und 2 sehen Sie auf Ende Seite 23 und Anfang von Seite 25. Ich gehe nachher diese Liste nochmal durch, aber ich sage Ihnen erst, was Sie finden können. Also Kernwörter sind zuerst Glaube, Credere, Anfang dieses Kapitels, der allererste Zeile. Und dann sehen Sie am Ende von Seite 23 oder Ende von Seite 25, wo der Ertrag gezogen wird, dass nichts offenkundiger ist als das, was Sie herausgefunden haben. Oder dass dieses Argument in nichts wankt. Also nihil apertius oder in nullo tritubare. Das heißt, er versucht, das, was erst geglaubt wird, wieder so umzuformulieren, dass das steht wie ein Haus. Dann sehen Sie auf Seite 23, dass er spricht von der sententia omnium, das heißt die allgemeine Ansicht, oder der usus communis locutionis, das heißt der allgemeine Sprachgebrauch. Und dann noch ein weiterer wichtiger Begriff, das ist in derselben Weise, eadem ratione. Er möchte nämlich deutlich machen, dass er in Kapitel 5 auf dieselbe Art und Weise vorgeht wie in Kapitel 4. Das heißt, die Wahrheit der Handlung, weil das ist ja Gegenstand von Kapitel 5, Actio, wird auf derselbe Art und Weise gefunden wie die Wahrheit in den übrigen Dingen. Und für Sie, die jetzt diese Schrift versuchen zu interpretieren, ist das sehr wichtig, weil Sie wissen dann, aha, es ist überall dasselbe Argument, überall dieselbe Begründung, überall dieselbe Ratio. Jetzt gehen wir die Begriffe mal durch. Also ganz oben, dann sehen Sie, es muss geglaubt werden. Das ist also Glaube, Credere, der allererste Ausgangspunkt. Aber damit hat der Anselm noch nichts geleistet. Dann geht er einen Schritt weiter, dann sehen Sie das Zweite, was hervorgehoben wird, in derselben Weise, eadem ratione. Hier wissen Sie, aha, er geht in derselben Spur weiter, es geht wieder über den Begriff Rectitudo. Dann gehen wir noch weiter nach unten. Da steht, es ist aber allgemeine Ansicht. Hier versucht er also nicht über die Vernunft zu gehen, sondern auch den allgemeinen Sprachgebrauch mit einzubeziehen. Und dann hat er also eigentlich alle Fronten, die abgedeckt werden müssen, abgedeckt. Schrift, Vernunft, menschliches Gerede. Und deshalb kann er dann am Ende schließen, deshalb ist nichts offenkundiger, oder am Anfang der nächsten Seite, ich sehe, dass deine Überlegung in nichts wankt. Und ganz unten sehen Sie nochmal einen Bezug auf den allgemeinen Sprachgebrauch. Das ist deutlicher. Ja? Ich füge noch was hinzu. Also wenn Sie jetzt sagen, ja, was interessiert mich jetzt dieses mit der Schrift? Da müssen Sie zwei Dinge überlegen. Eins, für Anselm war das natürlich Ausgangspunkt. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wie so ein mittelalterlicher Autor über Wahrheit denkt, dann ist es selbstverständlich, dass er dort den Ausgangspunkt nimmt. Und zweitens, wenn Sie sich moderne Reflexionen über den Wahrheitsbegriff anschauen, die gehen auch von also Tatbestände aus, die für uns selbstverständlich sind. Also die schauen auch, wie wird über Sprache geredet, wie geht die Wissenschaft mit dem Begriff Wahrheit um. Also letztendlich tut Anselm nichts anders, aber dann mit den Mitteln seiner Zeit, was moderne Philosophen mit Mitteln ihrer Zeit tun. Und wir können Anselm ja nicht vorwerfen, dass er sich nicht auseinandersetzt mit dem Wahrheitsbegriff von Einstein oder Galileo. Okay. Jetzt habe ich gesagt, in diesem Kapitel hat man wieder zwei Schriftstellen. Und er versucht hier, und eigentlich ist das ein sehr schönes Kapitel, etwas aus der Schrift rauszupressen in Bezug auf Wahrheit, dass die Schrift wörtlich nicht gibt. Weil es gibt in der Schrift nicht wörtlich eine Verbindung zwischen Aktio und Wahrheit. Was gibt es in der Schrift? Es wird aber eine direkte Verbindung gemacht zwischen Fakere und Wahrheit. Und das ist so der erste Satz, den er dann zitiert. Eigentlich der zweite, aber für uns jetzt der erste Satz, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Ein Satz aus dem Johannesevangelium, wo gesagt wird, wer die Wahrheit tut, kommt an das Licht. Ah, er sagt, und das ist auch wieder ein Satz von Christus. Aha, hier wird gesprochen über Fakere und Wahrheit. Also Wahrheit kann gemacht werden. Und vor diesem Satz steht ein anderer Satz, nämlich, wer böse handelt, hasst das Licht und kommt nicht an die Wahrheit. Im Lateinischen, qui male agit, odit lucem, et non venit ad lucem. Und hier hat er also das Wort agere, das er eigentlich braucht, aber das wird nicht mit veritas verbunden. Das Wort veritas taucht erst in dem nächsten Satz auf. Und jetzt besteht seine Exegese, also seine logische Leistung darin, diese beiden Begriffe dennoch zusammenzubringen. Und er versucht also festzusetzen, also herauszufinden, ob Veritas aus dem ersten Zitat mit Agere aus dem zweiten Zitat zusammengeht. Wissen Sie, weshalb das für ihn eine Sache ist? Ich weiß nicht, ob Sie so gut Latein können, dass Sie spüren, was das Problem ist. Weil Sie können natürlich sagen, tja, hast du nicht genug, wenn du mit fagere Veritatem die Sache schon gelöst hast? Weshalb willst du das mit agere tun? Wissen Sie, was der Unterschied ist zwischen fagere im Lateinischen und agere? Was wäre... Ja, und... Was ist jetzt der Unterschied? Er hat beide etwas mit Tun zu tun. Ne? Aber was ist, von welchem Tun wird Fakir eigentlich meistens gebraucht? Wissen Sie das? Ja, also herstellen. Aber wer stellt her dann? Der Mensch, ja. Also eigentlich ist es so, dass Fakir nicht allgemein genug ist. Fakir hat mit menschlichem Handeln zu tun. Agere ist im lateinischen Sprachwort viel allgemeiner. Und er will jetzt also seinem Ziel gemäß natürlich so viel wie möglich Stellen der Wahrheit finden. Und wenn er jetzt sich auf der Schrift stützt, dieses Zitat ist ja nur am menschlichen Handeln gekoppelt. Und jetzt will er sehen, gilt das eigentlich auch für Wirken im Allgemeinen? Und jetzt kann er den Schluss nicht direkt ziehen, weil seine Ausgangsquelle verbindet das nicht direkt. Und jetzt versucht er, diese beiden also miteinander zu verbinden. Es gibt also keine direkte Kopplung und das ist eigentlich problematisch. Ich hänge noch eine Fußnote an. Jetzt können Sie sich wundern, ja, was hängt da so an dem Text fest? Das ist doch deutlich, was da gemeint ist. Nein, also mittelalterliche Autoren gehen sehr stark von der wörtlichen Bedeutung des Textes aus. Die sagen, dass also die Information, die ein Text bietet, nicht nur in dem Inhalt sich ausdrückt, sondern auch in dem Syntax oder in den Wortwahl. Und da sehen Sie auch, wenn Sie die Übersetzungen von den griechischen oder arabischen Texten in den Latein sich anschauen, dass die immer wörtlich übersetzt werden. Das heißt, dass die griechische oder arabische Syntax eigentlich festgehalten wird. Und wenn Sie dann sagen, weil das wurde von den Humanisten sehr kritisiert, die sagten ja, es gibt nichts Imbecileres als so eine wörtliche Übersetzung. Das ist fast so eine Übersetzung, wie wenn Sie heute Google Translate verwenden. Der mittelalterliche Philosoph würde aber sagen, ja, aber so eine Übersetzung ist nur den ersten Schritt. Die Übersetzung muss kommentiert werden. Aber wir brauchen diese Syntax, weil womöglich dort Information versteckt ist. Und wenn Sie sich die Predigten von Meister Eckhart anschauen, um mal ein Beispiel zu geben, der ja auch immer so auf kleine Schriftstelle eingeht in seine Predigen, dann sehen Sie, dass für ihn die Wortwahl sehr wichtig ist. Dann sagt er, ja, weil dieses Wort steht an der ersten Stelle und das andere Wort steht an der letzten Stelle und das hat diese oder jene Bedeutung. Und Anselm steht in derselben Tradition, deshalb will er nicht ohne weiteres, wenn er sieht, dass Veritas nicht mit Agere, sondern nur mit Fakere verbunden wird, ohne weiteres sagen, ja, das ist doch dasselbe. Er muss also ein Hilfsmittel verwenden. Und interessant ist, welches Hilfsmittel er verwendet. Er verwendet eine Art von semantischer Regel. Er sagt, okay, gibt es nicht irgendwie eine Regel, die uns hilft, hier doch eine Identität festzustellen? Und haben Sie gesehen, welche semantische Regel das ist? Also, er behauptet das, wir können einmal drüber nachdenken, ob das stimmt, wenn zwei Sachen, sagen wir mal A und B, wenn also A und B auf derselbe Art und Weise im Gegensatz stehen zu C, dann bedeuten die dasselbe. Also, wenn zwei Dinge einen dritten Gegenstand in derselben Art und Weise verneinen, dann bedeuten die dasselbe. Also wenn A steht zu C wie B zu C, dann ist die Bedeutung von A und B dasselbe. Ich zeige das mal. Wo er das sagt, nachher gebe ich Ihnen an, wie das faktisch bei ihm funktioniert. Wenn daher die Wahrheit tun und gut handeln dasselbe sind im Gegensatz zu etwas anderem, dann sind sie in ihrer Bedeutung nicht voneinander verschieden. Und was ist jetzt dieses C, dieses Gemeinsame, was ihm dann später erlaubt, Fakere und Agere gleichzusetzen? Haben Sie das gesehen? Das ist nämlich dieses Venire ad Lucem, also in dem Licht kommen. Das heißt, warte, jetzt muss ich mal schauen, wo ich das aufgeschrieben habe. Er stellt also fest, okay, wenn zwei Dinge auf derselbe Art und Weise in Opposition stehen zu einem dritten, dann bedeuten die dasselbe. Was ist jetzt dieses dritte? Venire ad Lucem. Das heißt, in dem Licht kommen. Und jetzt muss ich doch mal auf die Wand Dinge schreiben. Die, erlauben Sie mich, wenn ich das jetzt auf Latein tue, ich werde es aber übersetzen. Also male agere, das ist also schlecht handeln. Wenn du schlecht handelst, kommst du nicht ans Licht. Non venire ad lucem. Und wenn du die Wahrheit magst, veritatem facere, venire ad lucem. Das ist also, was man in der Schrift findet. Ich lese die Sätze nochmal. Also, Johannes 3,20, für derjenige, der das nochmal nachschlagen will. Dort wird gesagt, qui male agit, also wer schlecht handelt, hasst das Licht, odit lucem, und kommt nicht an die Wahrheit, et non venit, kommt nicht an das Licht, et non venit ad lucem. Und Johannes, der nächste Satz, 3,21, der wird gesagt, qui facit veritatem, also Wahrheit machen, venit ad lucem. Und jetzt sieht er also, der Anselm sieht, dass hier zweimal dasselbe gesagt wird und dass es einmal verneint wird. Also hier hast du dasselbe, das ist diese sogenannte C. Und jetzt stellt er fest, dass male agere und veritatem facere sich umgekehrt zum venire ad lucem verhalten. Weil wenn du das tust, dann kommst du nicht. Tust du das, dann kommst du ans Licht. Das heißt, dass die Bedeutung von diesen beiden gegensätzlich sein muss. Das heißt, dass eigentlich entschuldige, dass ich hier keinen Fehler mache. Das also übersetzt heißt das also, male agere ist non veritatem facere. Und wenn male agere ist non veritatem facere, dann heißt veritatem facere non male agere. Non male agere ist bene agere, das heißt veritatem facere ist bene agere. Und so hat er das facere in agere umgesetzt. Ich schreibe das nochmal an der Wand. Sind Sie bis jetzt so weit mitgekommen, wie er von diesen beiden Sätzen zu diesem Schluss kommen kann? Ja? Also die Regel war ja, A steht C, ist B steht C, dann ist A B. Also wenn zwei Dinge sich ähnlich zu einem dritten verhalten, dann sind die gleich. Und hier ist die Sache ein bisschen kompliziert, weil du das Non da stehen hast. Aber er stellt fest, dass diese Dinge eigentlich gleich bedeuten, aber dann umgekehrt wegen dieses Non. Okay, das heißt, dass male agere et veritatem facere Gegensätze sein müssen. Dass male agere also heißt, non veritatem facere, veritatem facere, die Wahrheit mache, veritatem facere, ist dann non male agere, non male. Und jetzt kommt er mit dem normalen Sprachgebrauch, der sagt dann non male ist bene, also nicht schlecht ist gut. Das heißt also, das veritatem facere ist bene agere. Und was ist bene agere? Tun, was du tun musst. Und so bist du wieder genau bei dem Ausgangspunkt, den du eigentlich immer findest, wenn du über Wahrheit reflektierst. Hier folgen also zwei Schlüsse. Facere ist agere und agere ist facere, wo es geht um Wahrheit. Also du kannst in der Tat diese Transposition machen. Und veritas hängt mit bene agere zusammen. Nun, was ist gut handeln? Handeln, wie gehandelt werden muss, also recht handeln. Wahr handeln ist also recht handeln. Die Wahrheit tun ist also die Rechtheit tun. Und so haben wir wieder genau denselben Schluss, den wir immer finden. War das zu kompliziert? Ich lese mal den Schluss. Es ist aber allgemeine Ansicht, dass wer tut, was er tun soll, gut handelt und die Rechtheit tut. Daher folgt, dass die Rechtheit tun, die Wahrheit tun ist. Denn es steht fest, dass die Wahrheit tun, gut handeln ist und das Guthandeln, die Rechtheit tun ist. Deshalb ist nichts offenkundiger, als dass die Wahrheit der Handlung Rechtheit ist. Und dann kriegst du nachher den Satz, dass das Argument in nichts wankt. Jetzt kann ich weitergehen oder müssen wir uns den Text nochmal anschauen, dass Sie das, muss ich den Text nochmal lesen und, ne, ist es deutlich? Bitte?
Ja. Heißt das, dass jede Zeit auch seine Wahrheit hat? Das würde ja bedeuten, dass die Wahrheit zeitabhängig ist und damit zu.
Ja, aber das ist jetzt eine ganz allgemeine Frage. Und ich kann wie folgt darauf antworten. Das Erste, was man tun muss, ist mal herausfinden, wie spricht jetzt eine bestimmte Epoche über Wahrheit? Okay, das ist, was wir jetzt tun. Und der nächste Schritt werden wir dann in einer der nächsten Sitzungen setzen, wenn wir uns mit einer anderen Epoche beschäftigen und schauen, wie dort über Wahrheit gesprochen wird. Und ich habe Ihnen schon mit dem Motto deutlich gemacht, dass Sie sehen, dass an bestimmten Punkten es da Übereinstimmungen gibt. Okay. Das heißt, die These, dass so jede Epoche seine Wahrheit hat, das muss erst nochmal bewiesen werden. Dass natürlich jede Epoche auf seine Art und Weise über die Wahrheit spricht, ja, das ist evident, das ist fast trivial. Ja? Und wenn Sie hier den Anselm folgen, ich meine, um mal ausgehend von seiner Überlegung, der würde sagen, dass das ja nicht der Fall sein kann, weil die Wahrheit ja unbegrenzt und überall ist. Und deshalb ließe sich ein Bereich, wo nicht dieselbe Wahrheit ist, als die er hat, gar nicht denken. Ja, aber der Anspruch von Wissenschaft und auch Philosophie ist, etwas mehr zu sagen, dann das, was man jetzt zufälligerweise wahrnimmt oder sieht. Weil der ganze Trick von Wissenschaft ist ja, um eine Stufe weiterzukommen als das, was man so nur jetzt wahrnehmen kann, sondern die Wirklichkeit auf eine derartige Weise zu repräsentieren, dass das auch für jemand anderen eingesehen werden kann. Nehmen wir mal ein Beispiel, ist ein wissenschaftlicher Satz, dieser Stein fällt nach unten? Ja, nein, weil gesetzt, ich würde mit jemandem telefonieren an der anderen Seite der Welt und ich habe dann so einen Stein in der Hand und ich sage dem, dieser Stein fällt also nach unten. Das kann er ja gar, er weiß ja gar nicht, worüber sie reden. Aber wenn ich jetzt sagen würde, Steine fallen nach unten, das kann er verstehen, was sie sagen. Oder lasse ich ein anderes Beispiel, ich versuche es jetzt allgemeiner zu formulieren. Das heißt, dass Ansprüche der Wissenschaft und auch der Philosophie sind eigentlich, die werden kontextunabhängig gemacht. Und deshalb, okay, es kann natürlich, aber das, dann sieht es ganz anders aus. Es kann natürlich sein, dass man zu dem Schluss kommt, dass keine Aussage kontextunabhängig gemacht werden kann. Aber ich muss Ihnen hier wieder für Trivialitäten warnen, weil Sie können sehr leicht jedwede kontextabhängige Aussage zu einer kontextunabhängigen Aussage machen. Ich meine, Sie müssen nur den Kontext wegstreichen. Das ist wie wenn ich habe dieser Hund und ich streiche diesen durch. Da habe ich Hund und Hund kann überall verwendet werden. Übrigens, auch so eine merkwürdige Sache, denken Sie mal darüber nach, wie wenn ich sage, dieser Hund, weil er sieht zwar ganz kontextabhängig aus, aber der Satz, dieser Hund, können Sie in jedwede Kontext sehr sinnvoll einsetzen. Das heißt, dass diese Kontextabhängigkeit der Sprache, auch wo diese Sprache sich wirklich als kontextabhängig also zeigt, ohne tatsächlichen Kontext funktioniert das nicht, weil wenn jetzt jemand schreibt, es ist hier sehr schönes Wetter und Sie finden manchmal, werden dort Botschaften auf, durch diese Luftballonen, durch die Luft und das, dann geht man irgendwie durch den Wald und dann findet man diesem Zettel, hier ist das ganz schönes Wetter mit besten Grüßen vorne und dann steht ein Name. Sie wissen gar nicht, wo das hier ist, weil Sie sehen diesen Satz und denken, ja, der ist falsch. Und dann rufen Sie diese Person an und dann sagen Sie, hey, Sie versuchen mich wohl zu, weil der Satz ist ganz falsch. Und dann sagt diese Person, nein, als ich denn hier, ist es ganz schönes Wetter und das ist gerade, was ich sage. Verstehen Sie? Dass, auch wenn die Sprache vorgibt, ganz kontextabhängig zu sein, das heißt doch nicht, dass man aus dieser Eigenschaft der Sprache ableiten kann, dass deshalb jede Sprache zu diesem Kontext gehört, weil die Sprache zwar Tentakel hat, um sie an einen Kontext zu hängen, aber diese Tentakel sind so abstrakt. Ich gebe Ihnen nochmal ein Beispiel. Eigenname, also konkreter als mit einem Eigenname kann man ja nicht argumentieren. Ich meine, meine Eltern haben wahrscheinlich gedacht, naja, vielleicht nicht, und deshalb haben die mich vier Namen gegeben. Die dachten, naja, gut, wenn es mit dem einen nicht klappt, gibt ja mehrere Martins, dann hängen wir noch einen zweiten. Und tja, jetzt ist die Gruppe zwar kleiner geworden, aber wer weiß, geben wir noch einen dritten. Aber letztendlich wissen Sie natürlich, wenn Sie nicht wirklich wissen, wer ich bin, haben Sie damit keine zusätzliche Information. Wo Sie vielleicht, wenn da ein abstraktes Wort steht wie Hund oder Mensch, dann haben Sie mehr Informationen, dass da nur so ein Name steht. Sie wissen noch nicht mal, dass das ein Name von einem Mensch ist. Hätte ja auch von einem Hund sein können. Das heißt, das, was eigentlich in einem gewissen Kontext ganz konkret funktioniert, ist unabhängig von diesem Kontext völlig unverständlich. Und okay, was versucht jetzt Philosophie und was versucht jetzt Wissenschaft? Die versuchen, eine derartige Sprache zu entwickeln, die kontextunabhängig ist, aber dann nicht in dem, muss ich mal sagen, verzwickten Sinne, wie es eigentlich jede Sprache ist, aber so, dass du nicht in diese Fälle treten kannst, wo du denkst, jetzt habe ich das kontextunabhängig formuliert oder gerade kontextabhängig formuliert, wo wenn du das irgendwo anders verwendest, du es nicht mehr siehst. Ich habe da so meine eigene Erfahrung. Ich kann mich noch erinnern, als kleines Kind, ich wollte immer gerne schreiben, aber ich konnte noch nicht schreiben. Und dann dachte ich, wachte ich mal nachts auf und da dachte ich, jetzt weiß ich, wie ich also das, was ich denke, in Schrift formulieren muss. Und da hatte ich einen Stift genommen und hatte ich auf der Tapete also Dinge geschrieben, also gekritzelt. Und da dachte ich so, wenn ich morgen jetzt aufwache, dann weiß ich noch genau, was ich heute Abend gedacht hatte. Aber als ich das am nächsten Morgen sah, wusste total nicht mehr, was das war. Das waren irgendwie Kratzer. Obwohl ich damals völlig davon überzeugt war, dass das genau wiedergab, was ich sagen wollte. Aber der Kontext war weg und zwar gab das Kontextabhängigkeit vor, aber ohne den Kontext verstehst du das nicht. Das ist wie mit Gedichten. weil die sind ganz, also auf eine bestimmte Situation geschrieben, aber ohne diese Situation, da sind die nur missverständlich. Ja?
Ist das von der Innenansicht einer Person, eines Individuums auszusehen oder von einer übergeordneten?
Also, ich denke, dass die Antwort relativ leicht zu geben ist. Hat eine Vermutung? Also, ob jetzt dieses Guthandeln, dieses Bene Agere, jetzt von der Innen- oder von der Außenperspektive beurteilt werden muss? Also, was ist jetzt das Kriterium, um zu beurteilen, ob eine Handlung so gemacht wird, wie er gemacht werden muss? Wissen Sie das? Haben Sie schon weiter in dem Trakt, bitte? Ja, in der Tat, die Anselm würde sagen, was der Mensch tun soll, kannst du ableiten aus dem, was der Mensch ist. Erinnern Sie sich, als es ging über die Wahrheit oder Unwahrheit in der Vorstellung oder in der Opinio, im Gedanken. Dieser Gedanke war wahr, wenn er das zum Ausdruck brachte, was der Fall war. Und so ist auch, wenn du jetzt versuchst herauszufinden, was der Mensch ist, dann musst du also versuchen herauszufinden, was der Mensch ist. Nicht, was du denkst, dass der Mensch ist. Und wenn jetzt herausgefunden werden muss, welches Handeln gehört zu dem Menschen, musst du herausfinden, was der Mensch ist und wie er handeln soll, was das Ziel des Menschen ist. Übrigens, diese Frage mit den Perspektiven, das kriegen wir noch, weil Sie können jetzt ein bisschen unruhig sein, wenn Sie das lesen, damit Sie denken, tja, aber wenn das alles stimmt, dann ist doch alles gut. Weil auch wenn der Mensch vielleicht sündigt, wenn ich ein Sünder bin, tue ich, was ich tun muss als Sünder. Also wo ist das Problem? Aber diese Doppeldeutigkeiten wären noch später. Er versucht erstmal so die Orten von Wahrheit abzuklappen und nachher geht er dann auf sogenannte Anomalien ein. Okay. Also, wir haben jetzt gesehen, wie er mit Hilfe von logischen Mitteln versucht, die Schrift zu erweitern und dass eigentlich Wahrheit tun für jedes Ding oder jeden Gegenstand, der wirkt, agit, gilt. Das heißt, für jede Aktio. Und dann unterscheidet er zwei Typen von Aktiones, die sogenannte irrationale Aktiones, das ist wie das Brennen von einem Feuer, und dann die rationale Aktiones, und für diese reserviert er dann das Wort Fakere. Das ist also, was der Mensch macht. Ja. Er gibt dann so länger, ich werde das jetzt nicht alles ausführen, am Beispiel des Feuers zeigt er dann, dass das Feuer tut, was es tun muss. Es brennt. Und wie muss man das jetzt analysieren, wenn das Feuer jetzt mal nicht brennt? Kann das Feuer selbst als Feuer mal nicht brennen? Nach Anzeigen. Nein, da muss eigentlich noch eine zweite Ursache hinzukommen, die auch tut, was sie tut. Zum Beispiel Wasser, das den Holzklotz nass macht und das Feuer tut zwar, was es tun muss, brennen, und der Holzklotz tut, was er tun muss, nämlich nicht brennen, wenn er nass ist. Das heißt, dass das Feuer eigentlich immer wahrhaftig handelt, es tut, was es tun muss, ob zwar auch nicht immer erreicht wird, was es eigentlich tun muss. Okay, beim Menschen ist es anders, der kann ja aus eigener Überlegung das eine tun oder das andere nicht. Also das Feuer kann quasi nur brennen, kann quasi nur nicht brennen, wenn es eine zweite Ursache gibt, die ihm in seinem Brennen hemmt. Aber der Mensch kann aus seiner freien Wille also die eine Aktion stellen, aber die andere auch nicht. Also er macht selbst diesen Unterschied. Und jetzt schließlich noch eine semantische Komplikation. Ich muss vielleicht, damit Sie nicht verwirrt sind, also der Anselm, das war ja ein Logiker und Grammatiker. Und das merken Sie an dieser Schrift, weil er stellt fest, okay, wir haben jetzt zwar das Fakere auf Agere runtergebrochen und damit quasi auf jedwede Aktio, aber du kannst noch ein Stück weitergehen, weil dem normalen Sprachgebrauch nach, und Ähnliches findest du auch in der Schrift, gilt Agere eigentlich für jedwede Aktio, nicht nur eine passive, sondern auch nicht nur eine aktive, sondern auch eine passive, wie etwas erleiden. Und das tut er also, wie gesagt, erneut, indem er auf die Schrift verweist oder auf den Sprachgebrauch. Er möchte eigentlich deutlich machen, dass was er jetzt rausgefunden hat bei Actio oder Agre, dass das für jedes Verb gilt. Für jedes Verb, auch für passive Verber. Okay. Sind hier zu Fragen? Ja, ich frage, weil ich nicht sicherlich weiß, ob ich die Sache klar ausgedrückt habe. Ich habe selbst... Gibt es noch eine Frage? Bitte. Nein, also ganz einfach, Fakre ist eigentlich für menschliches Herstellen und Agre ist eigentlich für jedwedes Wirken. Aber die, ja... Die Sache ist eigentlich viel einfacher. Er stellt fest, dass im gängigen Sprachgebrauch und in der Schrift das Wort Wahrheit verschiedentlich verwendet wird. Und er versucht, diese verschiedentliche Verwendung zum Ausgangspunkt seiner Reflexion zu nehmen. Und er sieht seine Leistung darin festzustellen, dass diese verschiedenen Verwendungen letztendlich alle auf demselben Verständnis von Wahrheit zurückgehen. Das heißt, wie verschiedentlich es auch ist, ob du jetzt auf der sprachlichen Ebene bist, auf der Handlungsebene oder auf dem Ding-Ebene, in allen Fällen handelt es sich um eine ähnliche Struktur, nämlich dass gemacht wird oder getan wird oder gesagt wird, was getan, gemacht oder gesagt werden soll. So einfach ist es. Und wie am Anfang auch gesagt, wie heute, wenn ein Philosoph über Wahrheit spricht, er also ein Inventar macht, wie über Wahrheit gesprochen wird, in den verschiedenen Bereichen, so hat Anselm das auch gemacht. Und Ich meine, das war für ihn nicht nur so mal ein Bereich, die Schrift, das war ein ziemlich wichtiger Bereich. Aber pass auf, dass, anders hätte ich diesen Text nicht jetzt in einer philosophischen Vorlesung behandelt. Er hat ja einen großen Anspruch damit. Er möchte deutlich machen, dass das, was man dort findet, für die Vernunft bis zum letzten Punkt rational nachvollzogen werden kann. Eins und zwei, dass es in Übereinstimmung ist mit dem allgemeinen Sprachgebrauch. Ja? Okay. Also ich bin nicht so glücklich über das, was ich jetzt gesagt habe, aber gut. Wenn Sie es sind, dann freue ich mich desto besser. Und anders fragen Sie einfach nächste Woche nochmal. Wir gehen jetzt zum nächsten Kapitel über. Das ist dann das sechste Kapitel. Da geht es über Wahrheit in den Sinnen. Und hier sehen Sie am Anfang, entschuldige, hier sehen Sie am Ende des Kapitels, dass er zum Schluss kommt, dass die Wahrheit von den Sinnen letztendlich auch als Actio verstanden werden kann. Ich hebe das hervor, weil Sie hier wieder genau die wichtige Bedeutung von Kapitel 5 sehen. Wir hatten ja in der Vorgesitzung schon gemerkt, dass 4 auf 5 bezogen werden kann und dass 2 auf 5 bezogen werden kann. Und jetzt sehen wir, dass 6 auch auf 5 bezogen werden kann. Also ein zentrales Kapitel ist offensichtlich das fünfte. Wir hatten ja gesehen, dass nach Anselm, abgesehen von den Handlungen des Menschen selbst, die er also willentlich stellt, eigentlich alles immer tut, was es tun muss. So die natürlichen Dinge, die funktionieren immer von selbst gut. Und jetzt kannst du dich fragen, okay, die körperlichen Prozesse, die funktionieren immer, wie sie funktionieren müssen. Das heißt, ausgehend von der Situation, wo die sich befinden, genau wie das Feuer. Ich meine, das wird den Klotz nur verbrennen, wenn der Klotz in der Tat auch verbrennt werden kann. Das heißt, wenn der Klotz auch tut, was er tun muss. Okay, das gilt also auch für den körperlichen Prozesse, also auch für die sinnhafte Wahrnehmung. Dennoch gibt es hier ein kleines Problem, weil wir ja öfter feststellen, dass die Sinnen uns Informationen geben, zumindest zu verstehen geben, die nicht stimmt. Ja, die Sonne, die scheint mir schon die ganze Zeit in die Augen. Ich könnte aber denken, naja, die ist ungefähr so groß, ein kleines Ding. Aber was jetzt die Sinnen mir an Informationen geben, stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein. Insofern könnte man sagen, aha, wenn die Sinne dazu da sind, die Information von außen nach innen zu transportieren, dann tun sie hier also nicht, was sie eigentlich tun müssen, weil sie bringen diese Information in eine unwahre Mischung. Das heißt, in Kapitel 6 wird eigentlich ein Schluss von Kapitel 5 problematisiert. Wie ist es jetzt mit den Sinnen? Die sollten doch tun, was sie tun sollen, aber offensichtlich geben die Wirklichkeit ab und zu falsch wieder. Und da gibt es das berühmte Beispiel von dem gebrochenen Stock. Du hast also einen Stock, der ist nicht gebrochen, du steckst ihn im Wasser und dann schaust du mit den Augen und auf einmal siehst du, dass der gebrochen ist. Aber er ist nicht gebrochen. Also tun die Sinnen eigentlich nicht, was sie tun müssen, weil du hast die Sinnen ja, um gut in die Wirklichkeit schauen zu können. Und ein anderes Beispiel, was merkwürdigerweise, aber ich komme nachher darauf zurück, merkwürdigerweise sehr ausführlich dargestellt wird, nämlich mit diesen Farben. Und was er da sagen will, ist, manchmal sieht man etwas hinter einer Glasscheibe stehen, gut, und wenn diese Glasscheibe jetzt ganz dunkel gefärbt ist, stellen Sie sich eine also ganz dunkelrote Scheibe vor. Alles, was hinter dieser Scheibe steht, sieht ja ganz dunkel aus, dunkelrot aus, auch wenn es zum Beispiel nicht dunkelrot wäre. Oder umgekehrt, wenn hinter einer Glasscheibe, die völlig sauber ist, ein Gegenstand steht, der in einer sehr stark gefärbt ist, dann könnte man mal denken, wenn dieser Gegenstand größer ist als dieses Fenster, dass das Fenster diese Farbe hat. Nun, Anselm hält daran fest, dass die Sinnen eigentlich tun, was sie tun müssen. Sie arbeiten also eindeutig. Wo liegt dann jetzt der Irrtum? Antwort: in der Art und Weise, wie wir jetzt die sinneshafte Information beurteilen. Das heißt, wenn wir nicht wissen, und jetzt wird es spannend, wenn wir nicht wissen, wie die Sinne funktionieren, werden wir leicht in die Irre geführt. Und Anselm trennt also so zwischen externen Sinnen, das sind also die fünf Sinnesorgane, die keinen Fehler machen und die tun, was sie tun müssen und also immer wahr sind, übrigens auch etwas, was man bei Aristoteles finden kann, und den internen Sinn, den sogenannten Sensus Interior. Und diesen Sensus Interior, das ist ein Begriff, das von Augustin herkommt, ist ein Organ, das die Information, die von den verschiedenen, fünf verschiedenen Sinnen kommt, zusammenbastelt. Und dieses ist dann Gegenstand unserer Meinung. Das heißt, wenn ich gesetze, ich würde kochen, und dann sehe ich also etwas, ich rieche also etwas, ich spüre also etwas mit den Händen, wenn ich da so die Zwiebeln schnipsel und so. Und all diese Information setze ich also in meinem Kopf zusammen als Information bezüglich diesen einen Gegenstand, diesen Zwiebelkuchen, sage ich mal, den ich da baue. Das wird also geleistet durch den Sensus Interior. Und wenn ich jetzt eine Aussage mache über den Zwiebelkuchen, dann geht diese Aussage also über das, was durch diesen internen Sinn zusammengebastelt ist. Weil das, was die Sinnen liefern, ja ganz verschiedentlich ist. Die Augen sehen den Kuchen nur, die Nase riecht diesen Kuchen nur. Und es ist nochmal nicht, es könnte ja sein, dass mein Kuchen gar nicht riecht, aber dass der Nachbar oder die Nachbarin einen ähnlichen Kuchen backt und dass sie denkt, ah, endlich ist er mir gut gelungen. Aber das ist nicht mein Kuchen. Das wäre ja möglich. Ich bastle das also zusammen. Das kommt also in meinen Sensus Interior zusammen und ich beurteile das. Gesetz, ich würde dann den Ofen ausschalten und den Kuchen also im Wohnzimmer bringen und ich komme dann nachher zurück und ich rieche das noch immer. Dann könnte ich denken, aha, oh warte, vielleicht kommt der Geruch gar nicht von meinem Kuchen. Das heißt, dieses Urteil, das Urteil bezieht sich also auf das, was ich zusammengebastelt habe und kann zu dem Schluss kommen, dass das, was ich zusammengebastelt habe, richtig zusammengebastelt ist oder nicht. Und den Geruch, den habe ich sehr wohl wahrgenommen. Mein Zwiebelkuchen habe ich auch sehr wohl wahrgenommen. Aber wenn ich dann merke, dass dieser Zwiebelkuchen weg ist und der Geruch da bleibt, dann sage ich, aha, warte, es fehlt noch ein Bestandteil. Und dann rufe ich an und dann frage ich den Nachbarn oder die Nachbarin, haben Sie zufälligerweise auch einen Kuchen gebacken? Und sage, ja, okay, gut. Dann kommt dieses Teil der Information wieder in meinem Sensus Interior und sage, aha, diesen Geruch gehört zu diesem Kuchen und ja, diesem Geruch gehört zu meinem Kuchen. Wir schauen uns das mal bei Anselm an. Fest müssen wir also halten, dass die auswendigen Sinnen immer tun, was sie tun müssen, dass der Fehler also an der Innenseite liegt. Diese Wahrheit oder Falschheit scheint mir nicht in den Sinnen zu liegen, sondern in der Annahme. Opinio steht dann im Lateinischen, das hatten wir ja früher auch schon gesehen. Denn der innere Sinn selbst täuscht sich. Der hat verschiedentlich, also fälschlich zusammengebaut. Der äußere Sinn, eigentlich müsste man hier sagen, die äußere Sinnen, belügen ihn nicht. Das ist manchmal leicht zu erkennen, manchmal schwer. Wichtig ist jetzt, wie wird diese Opinio korrigiert? Also wie weiß man jetzt, dass, oder wie kann man sich vergewissern, dass die Information von den äußeren Sinnen durch den inneren Sinn richtig wiedergegeben wird? Also, was Anselm vorgibt, ist, okay, wenn jetzt die auswendigen Sinnen immer gut funktionieren, die tun genau, was sie tun müssen, dann kannst du also, wenn diesen inneren Sinn genau die Information von den äußeren Sinnen aufgreift, immer ein richtiges Urteil abgeben. Ja? Also, er formuliert das hier ganz kompakt, aber eigentlich ist das Programm, was er hier sagt, vom logischen Empirismus, wie man das am Anfang des 20. Jahrhunderts hatte. Die gingen auch davon aus, Sinneshaftes ist physiologisch. Das sind Naturprozesse. Das hat nicht mit, bin ich damit einverstanden oder nicht zu tun. Das ist wie wenn Sie sich mit einem Messer in den Finger schneiden. Das fängt an zu bluten, ob Sie damit einverstanden sind oder nicht. Okay, jetzt ist aber, ob ich das wahrhaben will oder nicht, also um ein richtiges Urteil, ein objektives Urteil über die Wirklichkeit zu haben, muss ich also dafür sorgen, dass ich das, was tatsächlich geschieht, auch richtig abbilde. Und jetzt stellt Anselm fest, dass also dieses Sensus Interior, der sich also die verschiedenen Informationen vom Welt zurechtlegt, dass das nicht immer gut geht. Und wie sieht jetzt eine Korrektur dieser Sensus Interior aus? Haben Sie das aus dem Text gekriegt? Das ist eigentlich historisch eine sehr interessante Passage. Er würde also sagen, okay, die externen Sinne, die machen ja immer, was sie tun. Die brauchst du nicht zu korrigieren. Offensichtlich liegt der Fehler darin, dass du nicht weißt, wie diese externen Sinne funktionieren. Also, was musst du tun? Bevor du ein Urteil fällst, das heißt, bevor du den Sensus Interior, also den inneren Sinn, diese Information zusammenstellen lässt, bevor du das tust, musst du dich erstmal Gedanken darüber machen, wie die Sinne eigentlich funktionieren. Und Anselm gibt dann selbst ein bisschen Information darüber. Er hat so eine gewisse Physiologie, die noch nicht aristotelisch ist, weil die naturphilosophischen Schriften und die Physiologie gehört für Aristoteles innerhalb der Naturphilosophie. Die hat er noch nicht. Das setzt eher so gewisse Ansätze bei Augustin voraus. Und das sieht wie folgt aus. Der innere Sinn, und da gibt man das Beispiel vom Auge, richtet sich auf einen Gegenstand und kann quasi durch diesen Gegenstand gefüllt werden. Und wenn diesen Gegenstand die Sinne völlig gefüllt hat, dann kann nichts mehr dazukommen. Und so ist das auch, wenn du jetzt eine Fensterscheibe hast, die ziemlich dunkelrot ist, du richtest dein Vermögen darauf, dann ist das durch diese Farbe schon so gesättigt, dass es die weiteren Informationen von den Gegenständen, die dahinter sind, nicht mehr aufnehmen kann. Ist jetzt diese Scheibe nicht stark gefärbt, das heißt, wird dein Auge nicht gefüllt mit Information, dann bleibt also noch Raum übrig und dann kannst du sehen, was hinter dieser Fensterscheibe steht. Wenn du das weißt, dann weißt du also, wenn du einen Gegenstand hinter einem dunklen Fensterscheibe siehst, dass, wenn du also weißt, wie diese Sinnen funktionieren, dann weißt du, pass auf, wenn ich jetzt urteile, dass diese Vase hinter diesem Fenster auch rot ist, dass das die Art und Weise ist, wie jetzt die externe Sinne mir die externe Wirklichkeit wiedergeben. Und wenn ich dann weiß, wie jetzt diese Sinne formulieren, kann ich das zurückschrauben und dann weiß ich, okay, wenn diese Fensterscheibe dunkel ist, ja, sie ist dunkel, okay, ist mein Sinnesvermögen nicht mehr imstande, um die Farbe der Vase hinter der Scheibe zu sehen. Also mein Urteil über diese Vase ist nur die Art und Weise, wie jetzt diese Sinne mir diese wiedergeben, sagt aber nichts über diese Vase aus. Und weshalb ist diese Sache ein bisschen delikat? Weshalb wird jetzt dieser interne Sinn oft getäuscht? Weil die Sinne ja eigentlich da sind, um die Information von der Außenwelt wiederzugeben. Das heißt, ich könnte ganz leicht denken, Aber die Sinne sind doch da, um die Außenwelt wiederzugeben? Ja, dafür sind die Sinne da. Okay, wie sehe ich jetzt die Außenwelt durch meine Sinne? Du siehst die so, dass die Vase hinter dieser Fensterscheibe rot ist. Okay, dann ist die Vase rot. Nein, zuerst mal schauen, wie geben die externen Sinne die Wirklichkeit wieder? Die geben die wieder und dann kriegt sie wieder diese physiologische Theorie. Und dann weiß ich, aha, wenn ich jetzt sehe, dass die Fensterscheibe dunkelrot ist und ich sehe auch, dass die Vase hinter dieser Fensterscheibe dunkelrot ist, kommt das, weil die Sinne schon gesättigt sind von der Information durch diese Fensterscheibe. Darf ich also nicht schließen, dass diese Vase rot ist? Ja, das ist eigentlich alles trivial. Aber es ist interessant und es muss Ihnen schon auffallen, dass der Anselm da ziemlich ausführlich drüber spricht. Und eigentlich muss man sagen, das hat mit der Problematik gar nichts zu tun. Hier spielt etwas anders. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass diese Stelle eigentlich historisch sehr interessant ist. Der Anselm war ja Grammatiker und Logiker. Und eigentlich war das die Wissenschaft bis dann. Und man merkte gerade bei solchen Fragen, die eigentlich kamen durch grammatische und logische Reflexionen, weil der Anselm, der versucht jetzt die Art und Weise des Funktionierens der Sinnesorgane nicht herauszufinden durch physiologische Studien, er macht das nur durch logische Überlegungen. Und er stellt fest, dass also diese logischen Überlegungen nur zu einem gewissen Schritt kommen. Also du kannst nur wissen, dass es schiefgehen kann, aber du kannst gar nicht mehr das Urteil fällen, ob es jetzt wahr ist oder nicht. Dafür brauchst du also andere Wissenschaften. Und man sieht, dass eigentlich so ab dem 12. Jahrhundert im Westen wie ein Staubsauger naturwissenschaftlichen Texten angesogen werden. Und das fängt an mit Timaios von Platon, der war schon länger bekannt, aber der wird dann benutzt, um diese physiologische Informationen zu kriegen, wie die Welt jetzt funktioniert. Weil man hat jetzt herausgefunden, okay, wenn du ein wahres Urteil über die Wirklichkeit abgeben willst, musst du die Wirklichkeit so verstehen, wie sie funktionieren muss. Aber wie muss sie funktionieren? Da muss ich wissen, wie die Welt funktioniert. Also da muss ich quasi in den empirischen Wissenschaften gehen. Das fängt also an mit Timaios von Platon, und nachher werden all diese physische Schriften von Aristoteles, Physik, Degeneration et Corruption, De Caelo et Mundo und so weiter, die werden alle rezipiert, die Metaphysik von Aristoteles und so weiter. Das heißt, Anselm sagt dann am Ende des Kapitels, ja, es ist mehr müßig als nützlich für unsere Fragestellung, jetzt hier weiter darauf einzugehen. Aber Sie merken schon, dass er sich realisiert, okay, um jetzt faktisch herauszufinden, ob eine Aussage wahr oder unwahr ist, brauchst du die anderen Wissenschaften. Ich kann als Logiker nur sagen, wie das aussehen muss. Aber damit hast du eigentlich noch sehr wenig geleistet. Der nächste Schritt muss also nicht von der Logik, sondern von einem neuen Genre von Wissenschaften gemacht werden. Und das erklärt auch ein bisschen, ich habe es ja öfter schon gesagt, ein Problem, das in der Forschung immer noch nicht gut gelöst worden ist, weshalb kommt eigentlich der Aristoteles auf einmal in der Philosophie? Weil wenn man so argumentiert, das Mittelalter ist eine christliche Epoche, dann hat der Aristoteles dann nichts zu suchen. Da muss man eigentlich bleiben, wo man war. Das war der Augustin, der ein bisschen so Informationen hat und der weiter sagt, bitte lass dich nicht von der Wirklichkeit ablenken, richte dich auf Gott. Aber offensichtlich hat man gemerkt, denken Sie wieder, was ich Ihnen gesagt habe über den freien Willen, und das ist das Letzte, weil es ist ja schon Zeit jetzt, dass wenn du nicht weißt, wie die Wirklichkeit ineinander steckt, du keine Stellung der Wirklichkeit gegenüber einnehmen kannst und du also auch nicht deine Wille wieder auf Gott lenken kannst. Weil wenn über Gott gesprochen wird, wissen Sie, worüber geredet wird? Das heißt, wir können Gott nur aus der Schöpfung erkennen, Und deshalb spürte man, ja, okay, das Einzige, was uns in irgendeiner Weise einen festen Halt gibt, abgesehen von der Schrift, ist natürlich das, was der Schöpfer selbst hinterlassen hat, die Schöpfung. Aber da musst du die auch total gut verstehen und nicht fälschlich. Und dafür brauchst du die Wissenschaften. Also wenn ich Ihnen vorhin sagte, dass also die Wissenschaften im Schoße der Kirche entstanden sind, dann kommt das aus dieser Perspektive raus, dass man sagt, okay, wie findet man jetzt den gerechten Weg wieder zurück? Und da musst du quasi beim anderen Ende anfangen, da die Leiter gut festsetzen. Ne? Wissen Sie, es steht immer auf so einer Leiter, dass sie die, wenn sie die, also auf den Boden stellen, dass sie schauen müssen, dass der Boden auch gut ist, dass er nicht glitschrig ist und so. Okay, das versucht man hier zu tun. Also, meine Damen und Herren, es ist jetzt Zeit. Ich muss es hier beendigen. Wir gehen nächste Woche in dem Text wieder weiter. Also, besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.